Deutschlandfunk, Information und Musik.
Vor 400 Jahren bestimmte in Mitteleuropa die kleine Eiszeit das Klima. Es dürfte also ein ziemlich kalter Tag gewesen sein, am 16. Februar 1620. Kein Vergleich also mit den für heute angekündigten Temperaturen. An jenem 16. Februar wurde Friedrich Wilhelm von Brandenburg geboren, der große Kurfürst, der als der Begründer des Aufstiegs des Hauses Hohenzollern gilt und damit auch des Aufstiegs Preußens als Großmacht. So liest man es eigentlich fast überall. Dieser Deutung widerspricht der Historiker Jürgen Luh, der eine Biografie über den großen Kurfürsten mit dem Untertitel versehen hat, sein Leben neu betrachtet. Mit Jürgen Luh, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, abgesehen von dem runden Geburtstag, warum sollten wir uns heute eigentlich noch mit dem großen Kurfürsten beschäftigen?
Ja, weil das, was Sie gesagt haben in der Anmoderation, ja tatsächlich noch immer in unseren Köpfen ist. Und da ist ja auch was Wahres dran. Aus Brandenburg ist Preußen geworden. Preußen ist wichtig gewesen für die Gründung des Deutschen Reiches. Er gilt als Gründungsvater. Da hat man natürlich einen gesucht und hat viel auf ihn appliziert. Er gilt eben als ein großer Held, großer Monarch, vorausschauend und alles schon geplant habend. Dass der nur ein einfacher Mensch war, hat man dabei übersehen. Und das lohnt sich eben, den Kurfürsten neu zu betrachten.
Dann fangen wir doch mal mit dem Menschen an. Also Sie beschreiben ihn als Mann mit Depressionen, unsicher, wechselhaft, auch in seinen Bündnissen. Wie kann man denn so überhaupt zum großen Kurfürsten werden?
Ja, man kann dadurch zum großen Kurfürsten werden, dass man einerseits selbst alles tut. Er ist ein ehrgeiziger Mensch gewesen und er hat tatsächlich versucht, was zu erreichen, nach vorne zu kommen oder, wie ich es sage, weil er es so gesagt hat, emporzukommen. Und das ist etwas, was, glaube ich, charakteristisch ist, wenn man Brandenburg-Preußen in der Geschichte überhaupt betrachten will. Die Monarchen wollten immer emporkommen, immer nach vorne, bis am Ende das Deutsche Reich ja auch einen Platz an der Sonne suchen wollte.
Wobei man ja sagen muss, dass seine Startvoraussetzungen, um das jetzt mal so flapsig zu formulieren, nicht die besten waren. Also er ist 1620 in den Anfangsjahren des Dreißigjährigen Krieges geboren worden. 1640 hat er dann die Regierungsnachfolge seines Vaters angetreten. Da dauerte der Krieg noch an. Noch weitere 8 Jahre sollte er dauern. Wie kann man eigentlich das von heute aus sagen? Wie stark hat das seinen Regierungsstil geprägt?
Ich glaube, das hat ihn doch sehr geprägt, seine Kindheit und seine frühe Jugend. Denn er ist ja, wenn man sich das anschaut, nicht frei. Er ist immer in gewisser Weise auf der Flucht. Wird als Junge schon früh nach Küstrin in eine Festung gegeben, weil das ganze Land von den Schweden oder Kaiserlichen besetzt ist. Und er ist sozusagen eingeschlossen in der Festung Küstrin, kann sich nur in Kanonenschussweite ungefähr begeben, wenn er nicht Gefahr laufen will, aufgehoben zu werden, wie das damals heißt, also gefangen genommen zu werden von kaiserlichen oder von schwedischen Soldaten. Und das engt natürlich ein, vor allen Dingen mit dem Anspruch, der einstmal Kurfürst des Landes Brandenburg, der Mark Brandenburgs zu werden. Und dann geht es weiter. Er wird dann nach den Niederlanden verbracht, wenn man so möchte, einfach um in Sicherheit zu sein.
Ja, die Niederlande haben ihn ja ohnehin auch geprägt. Ich meine, das war das goldene Zeitalter in den Niederlanden. Da hat er natürlich was ganz anderes kennengelernt, oder?
Er hat was anderes kennengelernt. Er hat dort überhaupt erst die große Welt entdeckt. Denn das gab es ja in Brandenburg und in Berlin damals noch nicht. Aber am Hof der Oranier hat er schon gesehen, eine große Welt gibt es. Und auch den Reichtum in den niederländischen Städten hat er natürlich erkannt und hat versucht schon in der Jugend auf seinen eigenen Stand zu halten, um selbst dort zu repräsentieren und sich als Abkömmling eines wichtigen Fürstenhauses darzustellen, was er ja zweifellos war im Heiligen Römischen Reich, denn sein Vater und dann er gehörten zu den Kurfürsten, die berechtigt waren, den römisch-deutschen König zu werden.
Davon gab es ja eben nicht so viele.
Nein, da gab es nur wenige. 3 geistliche, 4 weltliche.
Jetzt haben Sie das eigentlich ganz schön beschrieben. Einerseits diese Enge, das Eingesperrtsein in der Jugend. Andererseits lernt er da in den Niederlanden eine große Freiheit und Kultur kennen. Erklärt das vielleicht, Sie müssen ja auch als Historiker ein bisschen Psychologe sein, erklärt das vielleicht auch so ein bisschen diese Expansionsbedürfnisse, die er ja dann später eben auch hatte? Also auch diesen Machtanspruch, der sein ganzes Leben begleitet hat?
Das erklärt sicherlich den Anspruch, teilzuhaben an der großen europäischen Fürstenwelt. Denn er hat ja da Verbindungen geknüpft, vor allen Dingen zum Haus Oranien, hat allerdings übersehen, das wird später in seinem Leben wichtig, dass es doch ein Unterschied ist zwischen den Generalstaaten und der Republik der Vereinigten Niederlande und dem Hause der Oranier, die dann die Statthalter gestellt haben. Die waren sich ja auch nicht immer eins und da hat er kurzzeitig dann doch auf das falsche Pferd, nämlich auf die Oranier, gesetzt und nicht all die Unterstützung aus den Niederlanden erhalten, die er sich erhofft hatte. Die Niederlande und dieses dort Erlebte spielen eine Rolle. Dann spielt aber auch eine Rolle, dass er zurückkommt und eigentlich alles auf Null gefahren wird, weil er ja nur widerwillig zurückkommt nach Brandenburg, gezwungenermaßen und von seinem Vater ja auch ferngehalten wurde, von allem Regierungshandeln, von allem militärischen Handeln. Man liest zwar immer, er sei nicht einverstanden gewesen mit der Politik seines Vorgängers, würde alles ganz anders machen, hätte dann auch neue Ideen gehabt, aber tatsächlich hat er keinerlei Ausbildung in nichts gehabt, als er zurückkam. Er hat sich das dann alles erst erarbeiten müssen.
Erklärt das vielleicht seinen Politikstil, der vielleicht auch, der fällt schon schwer zu beschreiben. Also auf der einen Seite hat er zum Beispiel Zuwanderung doch gefördert, musste er vielleicht eben auch durch die Verwüstung des 30-jährigen Krieges. Dann kann man schon sagen, dass er doch Menschen begünstigt hat, die eben seiner Konfession angehörten. Also was war das für ein Politikstil? War er Opportunist? War er Pragmatiker? Wie könnte man das beschreiben?
Ja, er hat sich, sagen wir, leiten lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für ihn von seinem Glauben. Er ist Reformierter, ist auch immer für den reformierten Glauben eingetreten. Und was ich gesagt habe zu seiner Jugend, dieses, er ist da auf dem Weg, auf der Suche, das lässt sich auch sehr schön formulieren oder zeigen an seinem Wahlspruch, einem Psalm Davids: Herr, zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Das heißt, er ist auf der Suche. Und das bedeutet, dass er in eine Richtung geht. Wenn man nicht weit genug kommt, muss man halt wieder zurückgehen. Und so kann man sagen, dass sein Politikstil vielleicht am ehesten dem entspricht, zwei Schritt vor und drei zurück und manchmal drei Schritt vor und zwei zurück. Das heißt, manchmal verliert er, manchmal gewinnt er etwas. Ganz wesentlich bei ihm ist aber der Anspruch, immer weiter zu gelangen und dass er sich, wenn es Rückschläge gibt, zwar für eine Weile tatsächlich fast depressiv ins Nirvana zurückzieht, dann gar nicht auftaucht, irgendwo jagen geht, nicht ansprechbar ist und die Regierung seiner Frau und den Räten überlässt, dann aber wiederkommt mit neuer Energie und wieder vorangeht auf dem Weg, den er da wiederum für sich erkannt und gefunden hat.
Ich höre daraus, Herr Lu, dass es eine zutiefst widersprüchliche Figur eigentlich ist, der man vielleicht auch gar nicht so richtig nahe kommt. Jetzt legen Sie in Ihrem Buch eigentlich nahe, dass er hat zwar 1675 durch die Schlacht bei Fehr-Berlin, die er gewonnen hat, den Titel der große Kurfürst dann eben bekommen, aber dass es dann doch die Geschichtsschreibung war, die ihn zu dem großen Kurfürsten eben auch gemacht hat im Nachhinein. Also wie stark waren die Preußen vielleicht auch daran interessiert, ihn als den Begründer Preußens auch zu machen im Nachhinein?
Was ihn ja zutiefst interessant und auch menschlich macht, ist, dass er tatsächlich ein Mensch ist und das selbst gesehen hat, seine Stärken und Schwächen. Und bis zuletzt gar nicht geglaubt hat, dass er mal dereinst als ein großer Kurfürst in die Geschichte eingehen wird. Obwohl vieles auch von ihm selbst in die Wege geleitet und propagiert worden ist. Das heißt, er hat sich selbst besser gesehen, in der Tat, als es dann nachher die brandenburg-preußische Geschichtsschreibung getan hat. Die natürlich, und das ist ja unbestritten, aus Brandenburg wurde Preußen, aus Preußen Deutschland, die natürlich einen Gründungsvater, einen Gründungsmythos brauchte. Und da sieht man ganz schnell, das hat Friedrich der Große, der viel berühmtere Nachfahr Kurfürst Friedrich Wilhelms, schon in seiner Geschichte des Hauses Brandenburg gleich in den ersten zwei, drei Sätzen festgehalten. Der Mann war ein Großer. Das ist derjenige, auf den alles zurückgeht. Alle anderen kommen bei Friedrich ja in seinem Hause, außer er selbst natürlich, etwas schlecht weg. Da hat die Brandenburg-Preußische Geschichtsschreibung natürlich angeknüpft. Und wenn Sie dann die Urteile sehen, dann sind das genau die, die Friedrich schon vorgegeben hat. Und Sie finden halt Friedrichs Wertung von heute bis in Wikipedia wieder.
Es gibt ja in der heutigen Sicht auf die Hohenzollern auch einen gewissen Widerspruch, würde ich sagen. Also einerseits will man in Berlin ganz offensichtlich den alten Glanz Preußens architektonisch wieder auferstehen lassen. Andererseits ist das Verhältnis der Bundesrepublik zu den heutigen Hohenzollern relativ gespannt wegen der immensen Entschädigungsforderung. Muss man den großen Kurfürsten auch deswegen neu bewerten?
Nein, der Kurfürst selbst hat, glaube ich, nicht geahnt. Das lässt sich jedenfalls nicht nachvollziehen, dass Preußen ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte werden wird. Konnte er auch nicht, denn erst sein Sohn hat sich dort ja krönen lassen. Er hatte genug zu tun in seiner eigenen Zeit, um sich zu behaupten, um etwas darzustellen. Und das ist ihm ja in verschiedenen Bereichen gut gelungen, in anderen eben weniger. Er ist nur eben nicht dieser große Gründungsmythos-Held, den man aus ihm gemacht hat. Aber er war eben ein Suchender, hat sich nie aus der Bahn werfen lassen. Und die Probleme, die es heute gibt, die ja auch unsere Stiftung betreffen, das sind welche, die in einem demokratischen Staat, denke ich, auf lange Sicht auch ausgeräumt werden.
Was würden Sie denn sagen? Sie gehen ja doch relativ kritisch eigentlich mit ihm um. Was ist denn trotzdem seine Hinterlassenschaft, von der wir heute noch etwas sehen oder von der auf jeden Fall noch Reste da sind?
Meine Kritik richtet sich weniger gegen ihn. Ich versuche ihn ja als Mensch zu verstehen. Meine Kritik richtet sich in dem Buch, was oft übersehen wird, eher gegen diese einseitige Geschichtsschreibung, Geschichtsbetrachtung, die man mit ihm vorgenommen hat. Was er hinterlassen hat, was wichtig ist natürlich für Land und auch die Region, ist zum einen natürlich das, was er erstrebt hat und erreicht hat, die Souveränität über Preußen, um damit dann für spätere Generationen eine Grundlage zu schaffen, an die man anknüpfen kann. Dann hat er auch in einer Region, wo es vorher doch wenig Kultur gab, versucht, um sich messen zu können mit den anderen Fürsten in Europa, kulturell anzuknüpfen. Er legt eine Gemäldesammlung an, von der wir heute noch profitieren. Schlösser werden verschönert, das Berliner Schloss bekommt einen Alabastersaal, Bildhauerkunst wird gefördert und er legt Grundlagen für die Königliche Bibliothek, die heute die Staatsbibliothek ist, von der wir alle, ich auch, für dieses Buch eben profitieren.
Der Historiker Jürgen Luh über Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Sein Buch über den großen Kurfürsten ist im Siedler Verlag erschienen.